Willkommen zum Tamawong-Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong-Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung-Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren.
Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Das heutige Thema ist Vertrauen. Und ja, wir haben jetzt ja schon gleich das Vorgespräch gemacht, deswegen erstmal noch ganz offiziell Hallo Andreas.
Hallo Felix.
Wir haben ja gerade schon kurz gesprochen, um uns so ein bisschen einzunorden für das Thema heute. Und das ist ja ein Thema, was uns irgendwie an allen Ecken und Enden trifft. Ich habe das sowohl beim Thema Kung Fu selbst erstmal, was ja auch so eine Hauptidee bei uns ist. Das heißt, ist dieser Weg denn auch der richtige, wenn es darum für viele ums Kämpfen geht oder so, dass dann ein anderer Weg nicht besser? Dann geht's ja beim Supermarkt genauso, wo kommt das Essen wirklich her? Kann ich vertrauen, was da draufsteht? Bei Beziehungen. Und ganz aktuell, du weißt es jetzt ja schon, aber ich einfach, um es gesagt zu haben, ich habe jetzt mein erstes Buch rausgebracht, Der Weg des Tieres. Yeah. Ja, freue ich mich richtig, war es richtig.
Ja, super cool.
Toll. So, ist jetzt seit anderthalb Wochen draußen. Ja, kann man bei uns im Studio holen oder eben über den Verlag auch bestellen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht darum, dass viele Leute auf dieses Buch reagiert haben. Ja, also in unserer Bubble oder so haben ja dann viele das so gesehen und dann haben sie gefragt, also neben dem, was da inhaltlich so, worum es da geht, ganz konkret bei den Bildern. Da gucken sie nicht, müssen sie ja mal ein paar Mal blättern, dann würde man ja sehen, dass das eine sehr sympathische Frau gezeichnet hat. Übrigens mal unter uns, die hat wirklich nicht auf dem iPad gezeichnet, sondern die hat wirklich Aquarell, also die hat Papier genommen und mit Aquarell raufgezeichnet, das eingescannt und dann am Computer minimal nachbearbeitet dann dafür. Die ist auch über 60 schon, also es war super gut. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass Leute dann gefragt haben, habe ich das alles mit KI gemacht? Mhm. Auch so die Bilder.
Mhm. Interessant, ne? Und das ist, da sind wir gleich in unserem Thema. Warum fragt man das, ne? Also das ist so doppeldeutig eigentlich, weil man einerseits ist man natürlich irgendwie beeindruckt, dass einer ein Buch schreibt, so, ne? Und dann, wenn jemand eine Leistung macht, gibt es verschiedene innere Reaktionen. Manche Leute sind einfach ehrlich happy darüber, also ganz ehrlich, ne? Und dann gibt es auch Menschen, die sind vielleicht ein bisschen neidisch oder so. Und das manchmal erinnern auch Dinge, die andere tun, an unsere eigenen Tunwünsche. Ne? Mhm. Gibt es vielleicht Menschen, die sagen, oh, ich hätte auch gerne mal ein Buch geschrieben oder ein Bild gemalt. Und dann denken sie in dem Moment, fühlen sie das und sagen, ah, Mist, hätte ich ja auch machen können. Und dann gibt es manchmal sowas, so eine Reaktion, dass man das dann dadurch sich dann sozusagen relativieren will. Und dadurch kommt sofort, na ja, aber vielleicht hat er das ja gar nicht selber gemalt. Und dadurch entsteht das, ne? Und das ist halt spannend am Ende, weil egal, selbst wenn du das jetzt, wenn du das jetzt mit KI gemacht hättest, müsstest du das ja trotzdem am Ende vertreten können. Und dadurch wäre es ja auch wieder ein Werkzeug, was du benutzt. Mhm. Und kann man diskutieren, ob man das Werkzeug mag oder nicht, ne? Also man kann ja über alles gut finden und nicht gut finden. Aber der Punkt ist einfach, du hast es jetzt veröffentlicht in deinem Namen. Mhm. Damit stehst du dahinter, ja, zu allem. Auch wenn du ja dann, du sagst ja gerade, da war ein Mensch, hat das wirklich gezeichnet. Und trotzdem musst du dahinter stehen. Trotzdem musst du ja mit der Person sprechen, deine Ideen austauschen und musst am Ende sagen, dazu stehe ich mit meinem Namen. Mhm. Das ist dann im Grunde das Angebot, was du machst, ja.
Ja.
Und dadurch wird es dann wieder authentisch letztendlich.
Das ja sowieso, aber das, was ich da so spannend finde, ist dieses, vertraut man dem anderen gut genug, um das dann stehen zu lassen?
Ja. Und,
also so eine, diese ich weiß gar nicht, wie, also fehlt mir gerade noch ein anderes Wort, aber dieser leichte Zweifel vielleicht noch so. Ist das, und das ist ja die Vorlage für das Thema, was wir heute haben. Also man sagt ja auch auf der einen Seite, zweifeln ist ja auch irgendwie gesund. Ne? Also gerade so, wenn man sich so die Philosophen anguckt, dann ist ja das Hinterfragen und selbst drauf kommen und so ja schon gut. Aber zwischen Zweifel und Vertrauen ist ja eine ganze Dimension irgendwie dazwischen.
Ja, jetzt können wir wieder unsere Konditionalkeule rausholen. Ne? Mhm. Ich mach's mal ganz kurz und sag schnell, natürlich ist das wieder eine Frage der Balance. Ne? Das ist, das ist ja wichtig. Wir wollen das ja von aus verschiedenen Themen annähern, ne? Dass wir immer wieder sagen, guck an, Extreme sind immer ulkig. Ne? Es ist, am Ende ist es immer eine Balance. Aber wir wollen es ja da nicht stehen lassen und sagen, ja, ist eine Frage der Balance, sondern wir wollen ja auch immer rauskriegen, wie erzeugt man denn die richtige Balance für eine Situation? Das ist ja die Kunst eigentlich. Wie kriege ich diese situationsbedingte, beziehungsbedingte, einigermaßen richtige Balance hin?
Genau, das ist ja so ein bisschen eine Weiterführung auch vom richtigen Maß, ne, was wir auch schon so einmal besprochen haben. Aber Vertrauen auch so als Wort, ich meine, das ist, damit werden wir aufgezogen, richtig? Vertrauen ist irgendwie eine Art von ethischem Grundwert, irgendwie mit dem wir so in der Familie, da möchte man sich vertrauen. Man möchte, dass sie zuverlässig sind, man möchte, dass sie pünktlich sind, man möchte, dass sie nicht lügen oder so. Ne? Also man möchte, dass man den Kindern, dem Partner, den Freunden, keine Ahnung, dass man einander vertraut. Und dass man, das ist ja, ja, das ist spannend. Und Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist ja dann auch noch so ein Spruch, den wir, ich glaube, den auch jeder kennt. Mhm. Und deswegen freue ich mich auch so, dass wir über was, ja, wie schauen wir auf Vertrauen, so dass es möglichst natürlich ist und nichts übrig bleibt, was dann quasi sich so in uns reinfrisst vielleicht.
Hm. Naja, also du hast gerade gesagt, wir haben mit dem Thema das richtige Maß, haben wir ja schon über diese Balance gesprochen. Ne? Da haben wir auch schon Grundprinzipien ein bisschen erklärt, wie man Maß also grundsätzlich eigentlich für jede Art von Beziehungsdynamik rauskriegt. Aber wir wollen ja heute über das Spezifische an diesem Konzept von Vertrauen ein bisschen uns abarbeiten. Und vielleicht könnte man einsteigen und sagen, am Ende ist Vertrauen, man meint ja Vertrauen zu Dingen, zu Prozessen, zu Menschen natürlich ganz stark, ne? Und auch zu Tieren und zu allen möglichen Sachen, zum Universum, alles Mögliche, ne? Zu sich selbst und sowas. Hat also am Ende runtergebrochen, sagen wir sowieso immer, wir sagen ja immer, es gibt keine objektiven Dinge für sich selbst, aus sich selbst heraus, sondern immer nur durch Beziehung, das ist ja unser Spruch. Das gilt natürlich hier auch, würde ich sagen. Und deswegen ist Vertrauen zunächst mal eine Beziehung. Es ist eine Beziehungsqualität. Und im Grunde ist dass wir das Wort verwenden, Vertrauen, oder du hast von auch gleich schön gesagt, Zweifel, könnte man ja so als Gegensatz sagen, ne? Oder Unvertrauen oder so, aber Zweifel trifft es eigentlich auch gut. Ist im Grunde ist das Vertrauen, wo wir sagen, da habe ich Vertrauen, gibt es also ein bestimmtes, befriedigendes Maß an Stabilität dieser Beziehung eigentlich. Mhm. Das hat was mit Stabilität zu tun. Und Zweifel zeigt im Grunde eine Form der Instabilität von Beziehung. Und beides ist eben gut natürlich, weil wir müssen ja durch Stabilität Beziehungen erstmal sichtbar machen und arbeitsfähig machen, tragbar machen. Und dann müssen wir durch, ich sage es mal, Zweifel oder Instabilität ist ja dafür da, diese Beziehung zu erneuern, zu erweitern, zu entwickeln, zu transformieren. Sonst wird sie automatisch ja falsch werden. Also so gesehen ist, du hast es eigentlich vorhin schon gesagt, mit ein bisschen Zweifel ist gut, das ist eben diese transformierende Kraft, die wir auch haben müssen.
Mhm. Ja, gleichzeitig ist es so, dass wenn wir als Kinder aufwachsen, hatten wir auch schon mal, dass wir dort etwas erleben, was wir dann quasi im weiteren Verlauf des Lebens immer wieder neu suchen. Also wir suchen, da wachsen wir auf und wir vertrauen, also unsere Eltern sind ja so göttlich, ne? Also die haben absolut Recht und das relativiert sich nachher dann heraus, ja. Aber am Ende suchen wir durch eigene Beziehungen, durch eigene Konstellation unserer Lebensumstände, suchen wir nach dieser Art von Ebene irgendwie wieder
zurück. Ja, und jetzt hast du gerade eigentlich was ganz Cooles gleich wieder gesagt. Du hast gerade, wenn du sagst nämlich, als kleine Kinder sind die Eltern sozusagen, vertrauen wir idealerweise erstmal total, ne? Was auch gut ist, ne, so und wichtig. Da haben wir diese Stabilität sehr hochwertig. Und danach suchen wir, haben wir auch schon mal gesagt, suchen wir eigentlich auch wieder. Wir suchen, dass wir diese Art von Stabilität möchten wir gerne irgendwie haben. Und das kann man ja so oder so machen. Aber was du eigentlich gerade angesprochen hast, finde ich, ist, dass dieser Vertrauensgeber, also die Eltern, indem die jetzt in ihrer Umgang mit diesem Kind, was mir vertraut, das eigene Wertgefühl und das eigene Vertrauen des Kindes selber stimulieren und zulassen, kommt es zu dieser was du vorhin gesagt hast, Relativierung, diese Absolutheit des Vertrauens in den Eltern, mhm, durch das Eigenvertrauen, und dadurch kommt zu dieser Balance. Das heißt, wenn ich mit meinem Umgang mit meinen Kindern und mit meinem Kind diese Fähigkeit der, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, der Selbstannahme, Selbstwahrnehmung und Selbstehrlichkeit fördere ich auch die Eigenständigkeit, Vertrauensbeziehungen dann selber zu entwickeln und die auch gut genug zu beurteilen und in die richtige Balance zu bringen.
Stop. Ja, das braucht aber, also wenn ich mir das gerade so einfach so mithöre, dann kann ich auf jeden Fall das abnicken. Ich finde aber, dass ich als Kind, also das ist ja ein Prozess erstmal.
Ja.
Mhm. Und durch die universelle Währung als Kind, dass die Zuneigung und Zuwendung und Liebe irgendwie meiner Eltern, dass da ja ein doller Prägungsgrundsatz erstmal so da ist. So, und da werden ja viele Weichen erstmal gestellt, nicht unwiderruflich, aber erstmal so da.
Mhm.
Dann habe ich auch mal gehört, und das ist eine Sache, da interessiert mich auf jeden Fall, was du dazu sagst, weil wir sind ja so im Kung-Fu-Modus irgendwie, und da gibt es ja dieses, wenn man klassisch traditionell chinesisch schaut, da gibt es ja dann diesen Sifu oder Shifu, und das ist ja dann der Lehrervater, und das ist ja, wenn man den Geschichten so ein bisschen glaubt, das ist ja sehr familiär eigentlich auch ursprünglich angedacht, dass jetzt irgendwie so zigtausende Schüler da sind, ist ja irgendwie nicht so eigentlich gedacht vielleicht. Und das gleichzeitig mit dem Bedürfnis ja auch, dass wir irgendwie so eine Art Mentor suchen. Ne, jeder möchte seinen persönlichen Yoda haben, dem man so vertrauen kann, der einem schon sagt, was zu tun ist, was das einen auf den richtigen Weg schickt. Und bei uns im Kung-Fu ist eben diese Vorlage auch so ein bisschen da, weil es schon so gedacht ist, dass es eben nicht nur ein Trainer ist, der dir Techniken vermittelt, sondern der dich auch mit erzieht, der dich mit in diese Art von Familie aufnimmt. Und das ist dann ja quasi wieder ein neues Vertrauen. Und auf der einen Seite habe ich das Gefühl, hier sind viele Leute sehr gut darin, alles anzuzweifeln. Ich habe gerade irgendwie neulich gehört, dass das ja auch wieder eine Stärke sein kann, weil dadurch kommst du vielleicht auch anders gut zu so einer neuen, tollen Wahrheit. Aber zurück zu dem, was ich gerade irgendwie angestoßen habe, dass dieses Bedürfnis, ich möchte wieder doll vertrauen, weil es Stabilität, das fand ich sehr gut, hergibt. Ja, ich finde dieses Spannungsfeld gut, und wie sehr sollte ich gerade hier so in Deutschland, wo wir gerne alles vielleicht so anzweifeln und auch Misstrauen war noch das andere Wort, was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, haben, wie lerne ich denn auch irgendwie ein Stück weit wieder das Vertrauen? Weil zweifeln können wir vielleicht ganz gut, aber wie lernen wir das Vertrauen, und wie weit ist es gesund, einer Person, einem Lehrer, wieder zu vertrauen?
Ja, da bist du, ich finde, man kommt immer wieder zurück zu diesen Sachen, Selbstwahrnehmung, Selbstehrlichkeit, Selbstannahme und dann verantwortungsvolles Verhalten, also Verantwortung, Selbstverantwortung. Und weil ich glaube, wenn Vertrauen eben sich sozusagen darauf bezieht, auf eine Einseitigkeit, also auf das oder dem oder jenes, was ich vertraue, wird es immer disharmonisch. Das heißt, es braucht diese, wenn wir von Balance geredet haben, gibt es ja nicht nur die Balance im Vertrauen und Misstrauen, sondern es gibt eine Balance beim Vertrauen, wo diese Brücke, ich nenne das jetzt mal Brücke-Vertrauen, wo die aufliegt. Nämlich auf der einen Seite des Flusses, das ist dann das Nicht-Ich, und auf der anderen Seite des Flusses, das ist das Ich. Und diese Brücke muss auf diesen beiden Pfeilern liegen. Und wenn aber meine eigene Seite zu schwach ist sozusagen, dann ist diese Beziehung immer instabil. Ja, immer. Und wenn ich jetzt, ich komme mal zu dieser Kindergeschichte, also was ein ganz entscheidendes Ding ist einfach die, finde ich, dass wenn jetzt, und es geht nicht darum, dass man das perfekt macht, ne? Es geht immer, dass man es so einigermaßen hinkriegt, ne? Das geht, Fehler sind genauso wichtig, wie das einigermaßen gut zu machen, brauchst auch genug Fehler, damit wieder genug Stimulanz entsteht. Also das mal gleich gesagt. Aber wenn ich jetzt so einigermaßen hinkriege als Eltern zum Beispiel, ist so ein Kernpunkt ist eben, wenn, ich nehme nochmal das Beispiel, du als Kind eine bestimmte Emotion hast, bist zum Beispiel traurig oder hast Angst, dass ich dir die dann nicht nehme und sofort sage, es ist falsch, hier Angst zu haben, weil es gibt ja keine Gespenster. Oder es ist falsch, dass du hier traurig bist, weil es ist ja gar nicht traurig. Guck mal, du hast ja noch 12 Teddybären. Und damit nehme ich dem Kind dieses Gefühl weg und sage, es ist falsch, was du fühlst. Und dadurch schaffe ich, wenn das jetzt sich wieder häuft in verschiedenen weiteren Entwicklungsstufen, also nur mal, das muss man jetzt sich skaliert denken, dann schaffe ich damit aber eine Art, dass dieses Kind aufwächst und sagt, okay, was ich fühle, ist wahrscheinlich immer nicht so gut, den darf ich nicht trauen. Was ich fühle, was ist, dann darf ich nicht trauen. Weil ich habe immer wieder gelernt, wenn ich was fühle, ob ich jetzt traurig bin oder wütend bin, das ist falsch meistens. Ich bin dann falsch. Ich habe gelernt, meinem Wahrnehmung nicht zu vertrauen. Und wenn das sich etabliert als sozusagen als mehr Aspekt, dann kann ich gar nicht Vertrauen lernen in diesem Sinne, was wir gerade meinten mit diesen beiden Brückenpfeilern. Dann wird Vertrauen, was ich ja trotzdem mich danach sehne, enden in totales Misstrauen oder disharmonisches Übervertrauen, weil ich dann eben diesen Guru suche. Dann wird es halt nicht der Lehrer, sondern dann ist es im Grunde ein Abgeben von Verantwortung. Also zu starkes Vertrauen ist ja dann auch ein Abgeben von Verantwortung. Und ich glaube, dieser Mechanismus ist entscheidend. Und wenn ich aber zu dir oder zu einem Kind sagen würde, ja, okay, du bist traurig, ich bin da, ne, ich begleite dich in der Traurigkeit und nehme das nicht zuerst weg. Und dann lernen wir aber gemeinsam, was man dann auch tun kann im übernächsten Schritt. Dann lernt dieser Mensch erstmal, sich selber auch wahrzunehmen und das, was ich wahrnehme, auch erstmal ernst zu nehmen und dann natürlich in Beziehung setzen. Also die Eltern sollten also das Gefühl nicht wegnehmen, sondern lernen, wie ich das in Beziehung setze, sinnvoll. Sinnvoll in Beziehung setzen. Und dann entsteht, würde ich sagen, diese Fähigkeit, Vertrauen in die eine Seite des Ufers und die Eigenseite in gute Balance zu bringen. Und wenn ich das noch schnell reinschmeißen darf mit diesem Bild, diesem Kung-Fu, diesem Vaterlehrer, diesem Shifu oder so, ne? Da hast du gerade gesagt, das ist so eine Sache und da würde ich dich total unterstützen in den Gedanken, weil man muss immer die gesellschaftlichen Kontext nehmen. Ne? Also du hast gerade gesagt, das ist oft ja in so einem familiären Kontext. Und das ist ja teilweise, wir haben es ja auch schon erlebt, ne? Dass Leute das so sagen. Also ich denke an unser Laoten, da war das ja auch so, nee, nur in Familie. Ne? Das war ja ein großer Punkt. Und auf jeden Fall wollte ich sagen, wenn es also in so einem Familienkontext ist, dann gibt es da ja schon eine andere Ebene von Vertrauen, nämlich die familiäre. Und in diesem Kontext dann ist dann dieser Kung-Fu-Lehrer hat dann sofort die familiäre Relativierung dieser Kung-Fu-Unterrichtung. Wir machen aber oft natürlich, dass wir diese Shifu-Nummer rausnehmen aus diesem familiären, eine stabilere Vertrauensebene gibt es schon, meine ich damit, rausnehmen und nehmen dann diese Shifu-Lehrer-Sache als Ersatz für eher fehlende familiäre saubere Vertrauensstrukturen oder andere gesellschaftliche Vertrauensstrukturen und suchen einen Ersatz darin. Und das ist dann aber kompensatorisch und die Ebene stimmt nicht. Und das meine ich jetzt natürlich nicht generell, das kann, ne, kann auch hinhaben, aber der Punkt ist immer dann, wenn ich so eine Schülerschaft beginne und jetzt sage, du sagst mir jetzt einfach, was richtig ist und ich folge dir und dann beginnt das Problem schon an sich, weil dann steige ich auf einer Ebene von Vertrauensbeziehungsbildung ein, die nicht zu meiner Grundlage von Selbstannahme, Selbstehrlichkeit und Selbstwahrnehmung stimmig ist.
Ja, ich finde dieses Bild von dir gerade mit der Brücke ja wirklich sehr hilfreich. Also wenn mein eigenes Ufer sehr schwammig ist, dann hoffe ich wenigstens, dass die andere Seite stabil ist. Das ist quasi so Flucht nach vorne, so ein bisschen. Und dass, wenn wir jetzt dieses Ideal einmal so in den Raum malen, dann wäre es natürlich gut, wenn ich stabil für mich stehe und dann diese Brücke, ich brauche Beziehungen, ich brauche Brücken, ich brauche Bewegung, ich brauche Entwicklung, dass die Brücken dann ja auf meiner Seite stabil aufliegen und im besten Falle auch auf der anderen Seite. Und dadurch ist eine relative Sicherheit in dieser Brücke schon mit da. Ja. Selbst wenn diese Brücke dann irgendwann mal restauriert werden muss oder die Brücke dann nicht mehr gebraucht wird oder irgendwie sowas, dann ist das quasi okay, weil ich dadurch ja dann etwas Exemplarisches gelernt habe, und zwar wie Brücken funktionieren. Und Brücken sind das Leben.
Genau, genau. Das ist ja das Dynamische daran. Ne? Also wenn man das Bild jetzt, ist das Bild, so eine Bilder haken ja immer ein bisschen, aber wenn man das nochmal nimmt, die eigene stabile Seite, die andere stabile Seite, die wirkliche Stabilität, das haben wir auch schon öfter beide gesagt, liegt ja in der maßvollen, beziehungsrichtigen, temporichtigen Transformation, ne? Und nicht in der Statik. Aber indem ich halt meine Position einigermaßen sozusagen, ich sag mal so einigermaßen selbstannehmend stabil habe, relativ stabil, und die andere Seite auch eine relativ stabile Position hat und das dann in Beziehung gesetzt wird, kommt zu diesem Wunder, sie transformieren sich beide. Dadurch wird es praktisch weg von der Statik. Das transformiert sich beide. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, Was ein guter Lehrer lehrt nicht, um nochmal auf diesen Schifo-Dings zu kommen, der macht keine Kopie von sich selbst in seinem Schüler, sondern ein guter Lehrer benutzt das, was er kann, um dem Schüler sein Selbst sichtbar zu machen, dass der Schüler zu seiner besten Version seines Selbst wird, ohne Optimierungsgedanke jetzt, sondern einfach nur in der Annahme der Komplexität. Ja? Also, dass er rauskriegt, dass er, wir haben immer das Beispiel, dass ich ein Fuchs bin, der Lehrer ist vielleicht ein Storch, aber der Lehrer will jetzt nicht nur einen Storch unterrichten, sondern der will auch zeigen, dass du ein Fuchs bist, und dann, wenn er das schafft, ist er ein guter Lehrer. Und dadurch lernt dann dieser Storchlehrer auch was über sich als Storch zum Beispiel. Also der Lehrer sollte auch was lernen durch den Schüler und der Schüler durch den Lehrer. Es ist halt nur eine andere Ebenenbeziehungsdynamik, so wie auch schon Eltern, Kinder und so weiter und so fort.
Ne? Entschuldigung, aber ich musste deshalb gerade so grinsen, weil ich an Kung Fu Panda 3 gedacht habe. Ich weiß nicht, ob dir da sofort die passende Szene einfällt, aber für die, die das nicht kennen, da geht es um diesen dicken, fetten Panda, der ja der Drachenkrieger ist und der über die ersten Teile über sich hinausgewachsen ist, indem er zu sich geworden ist. Und mal so gespoilert, in dem ersten Teil macht er genau das. Er bekommt nachher die Drachenkriegerschriftrolle und macht das auf. Und da ist das übelste Geheimnis drin. Das macht ihn so mächtig. Und weißt du, was er da gesehen hat? Nichts. Es war quasi nur das Spiegelbild. Das ist ja okay. Quasi dieses Annehmen von sich selber.
Ja, wunderbar.
Und da fängt er bei sich an. Und im dritten Teil geht es dann darum, dass er das unterrichten soll. Und dann ist er dann in diesem geheimen Pandadorf und muss dann versuchen, die soll er zu Kung-Fu-Kriegern machen. Und irgendwann hat er dann den einen Satz verstanden: ich muss euch nicht zu mir machen, ich muss euch zu euch machen. Und niemand hat es verstanden. Und die sagen, hey, das macht gar keinen Sinn. Und er so, ich weiß. Und dann geht das Training.
Einwandfrei.
Aber los. Und das ist ja so ein bisschen das, richtig?
Ja, krass, das, total. Ja, wunderbar. Ja, schön, dass es sowas in solchen Filmen auch gibt. So, ne? Ja, das ist total das. Ne? Das ist total das. Aber genau, aber deswegen nochmal dieses Vertrauensding nochmal. Ja, ist also eine gesellschaftliche, menschliche Notwendigkeit, um zusammenarbeiten zu können. Ne? Und wir haben ja schon mal gesagt, wenn wir verstehen, dass nichts aus sich selbst heraus objektiv einfach existiert, nichts. Keine Zellen, keine Menschen, kein nix. Alles entsteht wirklich tatsächlich durch Beziehung und geht dann wieder Beziehung auch nochmal wieder ein. Dann müssen wir verstehen und sagen, okay, dann sind ja Beziehungen wirklich wichtig. So. Und wenn ich das akzeptieren kann, dass Beziehungen wichtig sind, dann ist natürlich Zusammenarbeit wichtig. Dann ist das aber nicht gegen das Individuum, damit das Individuum nicht plötzlich weniger wert, sondern es ist eigentlich, das Individuum ist dann genauso wichtig wie die Gruppe, und dadurch habe ich auch eine Beziehung auf Augenhöhe. Wenn ich das Individuum weniger wichtig nehmen würde und die Gruppe drüber stellen würde, gibt es sicherlich Situationen dafür, natürlich. Aber es macht, wenn es solche Situationen gibt, das Individuum nicht weniger wertig. Ist ja eine alte philosophische Krux, das Ding. Ne? Aber es macht auch das Individuum, manchmal das Individuum auch wichtiger für den Moment, aber es macht nicht die Gruppe dann weniger wertig. Es hat was mit, man muss da die Wertigkeit und die momentane Entscheidungsfähigkeit unterscheiden. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es also um Zusammenarbeit geht. So. Und Vertrauen ist, fängt ja ganz einfach an, dass wenn ich zum Beispiel ich sag mal sowas wie, Felix, reich mir mal den Schraubenzieher. Und dass du mir da nicht eine Motorsäge in die Hand drückst oder so. Also das heißt, das ist ja eine Grundlage für alle Arten von Zusammenarbeit, weniger oder mehr stabil. Ne? Und weil wir halt Konstruktionen haben, diese Stabilität ist halt nicht zufällig, dann wäre ja wieder alles zerfallen. Gibt es also nur Erscheinungen, das sag ich jetzt mal sowas wie, eine Familiengruppe ist ja eine bestimmte Art von Erscheinung in der Gesellschaft. Eine Freundesgruppe ist eine andere Erscheinung. Ja? Eine Nationalität ist vielleicht nochmal eine andere Erscheinung oder so. Ein Betrieb, eine Firma ist wieder eine andere Erscheinung. Und das sind alles andere Beziehungsstrukturen mit anderen Stabilitäten zueinander gesehen. Ja? Nicht objektiv für sich, sondern zueinander. Und das macht dann das Leben ja so komplex und bunt, aber es macht es dann auch sichtbar und erlebbar. Ja?
Total. Trotzdem, glaube ich, bräuchte ich, vielleicht auch irgendjemand, der hier zuhört, So, Vertrauen einfach mal in Form von Beispielen. Du hast gerade gesagt, wenn du möchtest gern von mir ein Werkzeug haben. Und dann sagen wir jetzt einfach so, du vertraust auch darauf, dass ich dir dann das passende Werkzeug gebe.
In einer
Ich,
bestimmten Zeit. Das ist ja der Punkt wieder.
ja, genau. Also Vertrauen, genau, es ist ja auch so ein Kontextgefrage dann, ne? Also wenn wir gerade auf der Baustelle sind, dann möchtest du mir vertrauen, dass ich die Leiter halte, dass ich dir vielleicht dann das richtige Werkzeug gebe, und das Ganze nicht auch noch sabotiere oder so. Das ist das
Genau.
quasi. Das an irgendeinem Beispiel würde ich, glaube ich, das gerne total mal ausklabüstern, weil ich meine, es gibt nicht umsonst so Filme, wo es um Vertrauen geht, was das Handy angeht, was es aufgreift, weil wir das vielleicht in unserem zwischenmenschlichen Alltag total so erleben. Was machst du eigentlich mit deinem Handy? Mit wem schreibst du noch? Bist du mir treu? Bist du, also auf was vertrauen wir denn da irgendwie so? Und das ist ja, da bräuchte ich, also ich glaube, es wäre ganz spannend, das in einem Beispiel mal so durchzugehen.
Ich habe ein echt schönes Beispiel tatsächlich. Ich habe ein wirklich schönes Beispiel, weil wir machen ja auch Kung Fu, sagen wir ja immer, ne? Und schau mal, ich habe ein wunderschönes Beispiel. Und zwar das Ding mit dem, was du vorhin angesprochen hast. Soll ich das trainieren, was Felix mir zeigt? Oder soll ich lieber, Mann, wie lange soll ich ihm vertrauen? Kommt da noch was bei raus? Oder habe ich zu lange aufs falsche Pferd gesetzt? Hätte ich lieber die Zeit und das Geld investieren sollen und ein anderes Ding trainieren sollen? Und wann merke ich das? Und so ein Kram. Und da gibt es eine Situation, da war ich in China mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, schon echt eine Weile her, glaube ich jetzt. Und da lernte ich Jingming kennen. Das war ich, wo ich Jingming kennengelernt habe. Und Jingming hat mir dann erzählt, dass er einen anderen Großnase kennt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Deutscher war oder ein Österreicher, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ein Deutscher. Kann sein. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ich mache euch mal bekannt. Der heißt irgendwie, ich sage es mal, den Namen ändere ich jetzt mal, der heißt Thorsten. Und da haben wir uns bekannt gemacht und Thorsten trainierte Tai Chi Chuan bei einem berühmten chinesischen Meister privat. Ne? So. Und seit 5 oder 6 Jahren hat er bei dem trainiert. Und ich habe mir angeguckt, was er so gemacht hat, und konnte ganz viele tolle Sachen. Er konnte ganz toll tief stehen, konnte tolle Formen, also der Thorsten jetzt, ne? Also hat richtig was drauf gehabt. Und war auch recht interessiert, so an philosophischen Sachen, ein bisschen so und hin und her. Und dann habe ich den mehrere Jahre, also nicht so viel, aber 3 Jahre, glaube ich, wo ich dann da war, habe ich den immer wieder besucht und so gesehen, was er so gemacht hat. Und das 4. Jahr war ich dann wieder da und dann sage ich, Mensch, du hast Thorsten. Und dann habe ich rausgekriegt, der ist weg. Der macht da nicht mehr bei dem Meister. Sag ich, wieso, was ist los? Ja, der hat rausgekriegt, dass sein Meister konnte ihm nicht weiter unterrichten. Der hat ihn so ein bisschen hingehalten und er konnte nur das, was er unterrichtet hat. Und hat ihm aber dann die tieferen Fähigkeiten nicht mehr beibringen können. Und das hat er dann irgendwann rausgekriegt, der Thorsten. Und er war so enttäuscht, jetzt hat er alles hingeschmissen. Und jetzt studiert er Maschinenbau und bastelt Modellflugzeuge oder so. Also macht nichts mehr mit Touch. Der hat das völlig hingeschmissen. Und da habe ich mich sofort gefragt, gesagt, wie kann er denn das alles hinschmeißen? Der hat doch schon ganz toll was entwickelt. Aber weil er so doll das Vertrauen verloren hat, hat er alles, was er bisher bei ihm gelernt hat, mit in die Müllkippe gehauen. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass er eine komplette Übervertrauen in den Meister hatte und seine eigene Wahrnehmung, Selbstannahme, Beziehung zu dem, was er wirklich gemacht hat, fast nicht entwickelt hat. Und das ist ein Beispiel für ganz schlechtes Vertrauen natürlich. Ne? Das ist gar nicht, das Schlimme hier ist gar nicht, dass der Lehrer ihn sozusagen ein bisschen behupst hat. Spielt gar keine Rolle. Er hatte trotzdem ihm was beigebracht. Und das ist diese ultimative Frage. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwo was lerne, dann darf ich nicht die Verantwortung komplett zum Lehrer schieben. Ne? Besonders nicht, wenn ich als Erwachsener irgend sowas lehre. Wenn ich natürlich jetzt ein 4-jähriges Kind bin, dann ist das eine andere Situation, wenn ich jetzt in eine Verantwortungssituation bei Lehrer, Kindergarten und sowas komme. Das ist eine andere Geschichte, okay? Das will ich gleich noch hier nochmal schnell betonen. Da gibt es dann entsprechende andere Dynamik natürlich dabei. Aber wir reden jetzt mal vom Erwachsenenalter, was sich natürlich entwickeln muss in diesen Altern davor. Haben wir kurz vorhin erklärt, wie dann die Lehrer, Eltern und Kindergärtner diese Fähigkeit des Vertrauens möglichst stimulieren, indem sie eben nicht die Wahrnehmung der Kinder wegnehmen. Ne? Also das ist der Mechanismus dahinter nochmal. Aber wenn das dann einigermaßen ist und wir sind einigermaßen erwachsen, dann muss das greifen. Das heißt, wenn ich dann also lerne irgendwo, dann habe ich immer wieder auch nochmal ein Beispiel. Mich fragen dann immer Leute, die hören was wir unterrichten, finden das total interessant, spannend und gibt ihnen auch irgendwas und dann sagen sie, okay, aber wo kann ich das nochmal nachlesen? Ich sage, warum willst du das jetzt nochmal nachlesen? Naja, weil vielleicht stimmt es ja auch nicht. Aber wenn es irgendwo steht, dann stimmt es ja vielleicht. Dann sage ich immer, ja, okay, verstehe ich, aber versuch dich doch mal zu orientieren, wenn es jetzt irgendwo stehen würde und noch irgendwo stehen würde und noch, nur weil es noch mehr steht, macht es ja nicht richtiger. Nur weil es häufiger irgendwo auftaucht, macht es ja nicht richtiger. Ja, das ist ein grundsätzlicher Mistgedanke, den wir haben. Wenn es häufiger irgendwo steht, ist es richtiger. Ich sage, guck doch mal, wie ist dein Anspruch an deinem Verständnis, deinem emotionalen Gefüge, wie befriedigt dich das denn? Kannst du das verantworten, dass diese Gedanke? Dann ist es doch ausreichend. Und darüber reden wir dann immer ganz viel. Und das ist ein großes Ding, ne? Dass ich also suche, möglichst diese Verantwortung auszulagern, damit ich dann im Falle, wenn es dann falsch wird, sagen kann, tja, das hat ja mir gesagt. Ich habe ja nur vertraut.
Also könnte man, wenn ich das jetzt darauf so höre, habe so zwei Gedanken. Mal gucken, ob ich mich an beide erinnere. Auf jeden Fall das letzte war, wie viel Vertrauen kann ich selbst verantworten? Und dass das eigentlich eine gute für mich Frage ist, um herauszufinden, macht dieses Maß an Vertrauen gerade Sinn? Ist, wenn ich dann sagen kann, okay, ich bin jetzt in einer Beziehung und ich verantworte, dass ich da quasi in Anführungsstrichen voll vertraue. Ich möchte jetzt nicht Mittel der Kontrolle nehmen oder sowas, um das irgendwann noch. Und das geht so ein bisschen einher mit dem ersten Gedanken, dass wenn ich also sage, ich vertraue jemandem und ich weiß, das ist ja nur ein Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen. Beides, sagen wir mal, hat eine natürliche Qualität. Und wenn ich sage, ich vertraue jemandem, dann ist es nicht 50-50, sondern vielleicht 70-30. Und wenn ich auf dieser Hälfte der Skala bin, dann würde ich sagen, ich vertraue jemandem. Und wenn ich sage, ich misstraue jemandem, dann bin ich eher auf der anderen Hälfte. Und dieses Verhältnis muss ich dann selbst verantworten. Und dann quasi mit den Konsequenzen, die dann einhergehen, mit dem Wissen, dass sich ja eh alles ändert und nicht so stabil ist, wie wir uns das manchmal kurz wünschen oder so. Würdest du sagen, dass das ein sinnvoller Gedanke ist?
Ja, ist total sinnvoll. Und da steckt noch was drin. Und zwar, indem du das machst, was du gerade gesagt hast, so schön, öffnest du dich oder nicht? Ne, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich vertraue dem Menschen, dann machen wir Partnerschaft, du machst im Grunde ein Angebot damit. Du öffnest dich ja. Du öffnest dich für die Position der anderen Person. Und indem du dich dafür öffnest, und das ist das, was cool ist, was wir immer sagen, wir sind ja nicht absolut getrennt und so weiter. Das heißt, durch dieses wirkliche Öffnen entsteht ja eine Ebene, wo du sozusagen, ich sag mal so flach jetzt, auch die andere Person bist zu einem bestimmten Grad. Und das ist dann wieder das Vertrauen. Also in anderen Worten, wir öffnen uns für eine Position, für eine Wesensheit, für eine Realitätsvariante der anderen Person, die dann Teil von uns wird. Und du hast es ja gesagt, das muss ich dann aber selber halten können. Du musst das auch verantworten können. Und solange du das verantworten kannst, diese Art von Öffnung und Teilhabe an der anderen Person, dann kannst du Vertrauen haben. Und du hast das Wort nochmal Kontrolle gesagt. Die Kontrolle, interessanterweise, liegt auch in der Eigenverantwortung. Also indem du das aktiv mitverantwortest, was die andere Person trägt, trägst du mit und hast da nicht nur die Eigenverantwortung, sondern dadurch auch eine Art Kontrolle sozusagen. Und oder? Krass, oder? Und beide Seiten werden disharmonisch, wenn du jetzt sagst, ich trage das gar nicht mit, ich mache mich auf. Aber ich trage das nicht mit, ich verantworte das nicht mit, ich beteilige mich nicht an der Verantwortung dieser Position. Dann gibst du Vertrauen ab. Und wenn du dich schließt und sagst, ich lasse diese Position gar nicht an mich ran, ich mache mich komplett zu, dann hast du das andere Extrem. Ne?
Ist es auch so, dass wir einmal das Vertrauen und Misstrauen oder Zweifel als eine Skala haben, aber dann ist es ja nicht... Dann gibt es ja vielleicht noch viel mehr Achsen, die man betrachten kann. Und ist nicht Vertrauen und Kontrolle dann einfach eine andere Achse? Und da haben wir zweimal irgendwie Vertrauen, aber in einer anderen Ausrichtung.
Cool, oder? Ja, eigentlich total spannend. Ne? Und du kannst beides disharmonisch verwenden. Ne? Du könntest ja zum Beispiel, angenommen, wir würden jetzt zum Beispiel sagen, wir machen irgendwas zusammen, wo wir irgendwie Vertrauen brauchen. Ne? So. Und ich würde jetzt zum Beispiel also ich öffne mich dann für das, was wir gemeinsam tun, also auch für deine Position. und würde jetzt aber meine Verantwortung für meinen Teil dieses Mittragen dieser gemeinsamen Ebene vernachlässigen, dann fühle ich mich automatisch unsicherer und könnte dann kompensatorisch kontrollierend zu dir gucken. Mhm. Das wäre dann aber die disharmonische Kontrollvariante. Mhm. Wenn ich aber gucke, was das mit mir macht, was du mit mir machst und da in der Verantwortung bleibe, habe ich eine Kontrolle, ohne dass es kompensatorische Kontrolle nur zu dir ist, das wieder außerhalb des Kontexts wäre. Das ist eigentlich ja. das Krass, das Starke daran. Ne? Also ich kann also Kontrolle haben, ohne dass ich ein komischer Kontrolli bin, weil es eigentlich um die Eigenverantwortung geht, aber nicht isoliert, sondern in dieser Beziehungskonstellation.
Ja, also witzig. Ich habe gerade das Gefühl, ich bräuchte so ein Whiteboard und dann 15 Versuche, um das richtig cool aufzuzeichnen. Aber du hast ja vorhin erzählt, wenn wir sagen, es geht um Wahrnehmung, Ehrlichkeit, Annahme und dann quasi Erkenntnis beziehungsweise dann daraus resultierendes, verantwortetes Handeln oder Verhalten. Das heißt, das ist eigentlich die geheime Superfähigkeit hinter allem, dass ich dann, wenn ich Vertrauen oder wenn ich Kontrolle mache, das kann ich ja alles im richtigen Maße, muss ich ja sogar machen, aber dass das quasi alles, was ich tue, auf ein gesundes Maß quasi theoretisch runterbrechen kann. Ansonsten wird es disharmonisch, wenn ich das nicht verantworte und jetzt alles auf diese eine Brücke setze, alles auf diese eine Beziehung und dann da vertraue, dann werde ich dort enttäuscht oder höchstwahrscheinlich werde ich deshalb enttäuscht, weil das einfach zu unverhältnismäßig viel war, dieses Bedürfnis, dass die andere Uferseite so stabil ist und meine Brücke, die auf meiner Seite hin und her schwimmt, mithält. Mhm. Dass dieses, ja. Oder?
Total. Und guck mal, wenn manchmal Leute dann sagen, oh, ich bin da so enttäuscht von der, oftmals steckt hinter so einer krassen Enttäuschung genau diese fehlende Mitverantwortung dessen, was in dieser Beziehung eigentlich war. Dann kommt zu dieser krassen Enttäuschung. Ne? Ich kann natürlich auch mal kurz enttäuscht sein, was total normal ist, weil wir sind ja nicht, das ist ja nicht immer perfekt alles, aber diese enorm, wenn Menschen so völlig enttäuscht sind, da war im Hintergrund schon lange ein Prozess, der wahrscheinlich nicht genug Selbstehrlichkeit am Laufen, im Sinne von nicht wirklich wahrnehmen, was da bei mir ankommt, im Sinne von nicht genug Eigenanteil der Eigenverantwortung in dieser Beziehung. Nur dann kann es zu solchen extremen Enttäuschungen kommen. Und das gilt für, glaube ich, für kleine Achsen und für große. Ne? Wir haben ja mal diesen Spruch geprägt, dass wir gesagt haben, große Beziehungsachsen sind im Grunde immer zu verstehen im Horizont dessen, was ich in den kleinen, tiefen Achsen eigentlich kultiviert habe. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt Bürgermeister wärst von Rostock, sag ich mal, dann, naja, deine Fähigkeit dann jetzt so mit so vielen Menschen umzugehen und so viele verschiedene Positionen hängt unfassbar stark ab von deiner ganz tiefen Grundfähigkeit, wie du in deinen nahen Beziehungen mit deinen Eltern, mit deinem Kind, mit deiner Frau, also mit deinen Beziehungspartnern, die nah sind, wie du mit denen umgehst, was du da für eine, ich sag mal so flach, was für ein Niveau von Beziehungsqualität du da etabliert hast, das ist deine Blaupause, dein Fundament für all die anderen Sachen, ne, die dann entstehen. Und das ist ein wichtiger Zusammenhang. Und deswegen, ja, können wir uns schlecht rausreden, ne, und immer sagen, ja, ich habe den ja vertraut. Puh, und jetzt, ja, und jetzt war er doof. Und jetzt ist er ein Blödi. Deswegen ist es ist ein bisschen unfair zum Teil, ne?
Ja, das ist auch zu einfach gemacht. Also wir suchen, und ich glaube, diese Einfachheit ist einfach, dass wir wollen, ja, da sind wir so wie ein Baby. Wir sind ja ausgeliefert, weil unsere Eltern müssen doch dann, also die waren ja da, also wie der Arzt, ganz blöd, ne? Also nicht gegen nichts gegen Ärzte, sondern wenn ich jetzt hingehe und der Arzt sagt, mach das, und ich denke, ja, der Arzt hat das jetzt gesagt, das muss ich ja, jetzt genau. machen. Das, oder mein Chef hat das gesagt, oder mein Beziehungspartner hat das gesagt, oder das ist dann zu einfach. Dann kommen wir auf diese Baby-Ebene irgendwie wieder zurück.
Richtig. Und das kann man in der Beziehung machen, ne? Da kann man so ein Baby sein oder in diesen Achsen. Und du hast das Beispiel Arzt gerade gesagt oder könnt auch politische Beispiele nehmen. Wir unterschätzen dann immer eben diese Eigenverantwortung, ne? Und sagen, nee, in dieser Position, da bin ich ja das Kind, da kann ich ja nichts machen. Und das ist eben nicht ganz wahr, weil man immer eine gewisse Eigenverantwortung hat. Und auch wenn man nicht auf alles Einfluss nehmen kann natürlich. Aber ich hatte mal eine Situation, da war eine Frau, die hatte einen sehr hohen gesellschaftlichen Stand und die hatte eine gesundheitliche Problematik und die hat dann mir geschildert, was er hatte und hatte so einen Rat gesucht und dann hatte sie auch eine, ich sag mal, eine Art ärztliche Variante, was sie jetzt machen könnte. Mhm. Fand die aber ganz doll blöd, wollte die nicht machen. Und da habe ich gesagt, naja, aber wenn Sie das jetzt nicht machen wollen, dann sagen Sie doch mal Ihrem Arzt und kommen Sie neu ins Gespräch. Dann hat sie gesagt, ich kann mich doch nicht über meinen Arzt stellen. Mhm. Dann habe ich gesagt, das ist doch kein Rüberstellen, sondern das ist doch ein, natürlich hat er mehr Fachwissen. Ne? Das liegt in der Natur der Sache. Sie haben ja Fachwissen auf Ihrem Gebiet, der Schreiner hat Fachwissen da und jeder hat Fachwissen, ist doch logisch. Aber das ändert nichts daran, dass es gleichzeitig eine Augenhöhe gibt. Mhm. Nämlich da, wo wir uns selber wahrnehmen, wo wir uns selber verantworten. Und wenn Sie sich nicht wohlfühlen mit dem, was Sie durch diese Fachrichtung gesagt bekommen, ist es Ihre Verantwortung zu sagen, ich fühle mich damit nicht wohl. Ich muss ja gar nichts von dem Fach kennen, aber ich kann sagen, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und dann müsste der das besser erklären oder die.
Das kann ich gleich bestätigen durch ein Gespräch, was jetzt irgendwie, ich glaube, 3 Jahre, keine Ahnung, zurückliegt. Du weißt noch, meine Schulterverletzung. Mhm. Da bin ich erstmal nach diesem, war ja eine Gelenksprengung so an der Stelle. Und dann war ich ja 2 Wochen erstmal einfach so beim Training, habe einfach nochmal mitgemacht, bis dann irgendwie eine Ärztin bei mir im Training gesagt hat, lass das doch mal röntgen. Ich so, na gut, dann machst du das mal, was soll da schon rauskommen, ne? Und dann war ich ja da und dann haben die herausgestellt, oh ja, das ist eine Sprengung 5. Grades, keine Ahnung, oder 4., ich weiß nicht, ob das mal größte so. Und ja, nächste Woche Dienstag ist OP. Und da war ich ja ziemlich aufgelöst. Ich muss, also das aus deren Sicht, das muss jetzt gemacht werden. Ich habe gesagt, Moment, ich muss einfach ein paar Mal atmen. Und dann habe ich doch ein paar Telefonate geführt. Und eine davon war ja mit dir auch. Und die Erkenntnis dann durch die, ich habe mit meinem Bruder und noch mit anderen Leuten so telefoniert und was danach so als Erkenntnis bei mir übrig kam, und da war eben das Gespräch mit dir auch sehr hilfreich, dass ja ein Arzt das sagen muss, auch ein Stück weit, weil er nicht davon ausgehen kann, dass ich die Verantwortung so stark bei mir sehe, dass ich eben selber auch was machen kann, was auf dieser stabilen Ebene für einen Genesungsprozess sorgen kann. Und dass er irgendwie sieht, dass die Verantwortung größtenteils bei ihm ist, kann er eben auch das nur empfehlen. Genau. Weil er nicht davon ausgehen kann, dass ich jetzt jeden Tag 20, 30, 40, 2 Stunden, keine Ahnung, übe, um damit besser umzugehen. Das kann er nicht voraussetzen.
Ja, und es ist vor allem seine professionelle Verantwortung, dir das anzubieten, was er machen kann. Das ist ja auch ein Angebot. Also was soll er denn sagen? Er kann ja nicht sagen, ach, mach mal irgendwas. Also er muss ja, das ist ja, eigentlich hat der Arzt damit ja genau seine Verantwortung erfüllt. Er hat gesagt, so würde ich das jetzt machen.
Er hat mir bloß nicht vorgeschlagen, dass ich das alleine machen kann.
Nee, aber kann er ja nicht.
Das ist ja das Ding, wenn ich dann Richtig. Auch in so einer Situation ja. nicht sehe, und ich habe mich ja gegen die OP entschieden, ne? Und das ist jetzt, kann gut und schlecht sein, aber ich nehme die Verantwortung für diesen Weg, der jetzt daraus dann resultierte, und bin auch immer noch ziemlich happy damit. Aber wenn ich das nicht gesehen hätte, dann wäre das ja quasi auch so eine Art, ich sehe die 100% Vertrauen, du bist Vater, du bist Gott, du bist keine Ahnung was, und ich mache das einfach so, Misstrauen ist nicht angebracht, Zweifel ist nicht angebracht. Ich nehme die Verantwortung nicht auf meine Seite mit. Mhm.
Deswegen nochmal, ne? Der Arzt hat genau das Richtige gemacht, er hat 100% seiner Verantwortung entsprochen, hat gesagt, in meiner Kompetenz, in meiner Perspektive müsste das jetzt so gemacht werden. Mhm. Ne? Und wenn du dann sagst, danke, tolle, ne, gut, dass ich die Perspektive war. Jetzt kann ich damit auch was machen. Mhm. Indem er dir sie gibt und sagt, so gehe ich vor, kannst du ja dann auch erst deine Verantwortung dann entsprechend die Brücke, ne, starten und sagen, was mache ich das damit? Und wie du gesagt hast, solange du dann, angenommen ist, in 10 Jahren kommt irgendwie, dass da irgendwas komisch ist mit, dann könntest, und du hältst aber die Fahne und sagst, ja, ich habe mich aber für den Weg entschieden, deswegen muss ich jetzt auch wieder damit umgehen. Das kann ja auch andersrum sein, hätte ja auch operieren sein können, in 10 Jahren wäre damit was gewesen. Also das kann man so und so sehen. Ne? Und das, du hast ja auch noch mit noch einem Bekannten von uns gesprochen, der das ja auch mal hatte, weißt du noch? Mhm. Und der hat sich ja auch für den Weg entschieden und der ist ja selber auch noch vom Fach, also in dem Sinne, hat das ja auch dann so gemacht und hat aber auch die Verantwortung genommen und gesagt, ja, wenn ich müde bin, wenn ich erschöpft bin, dann sehe ich manchmal, dann geht mir die Schulter ein bisschen hoch, aber damit kann ich besser umgehen als mit den Alternativen, die ich in meiner praktischen Erfahrung gesehen habe, so und so. Mhm. Also man muss es halten können. Ne?
Ja. Mhm. Aber das muss ja mehr beigebracht werden. Und das machen im besten Falle die Eltern, die genau das zulassen, was dort da ist, und dann eigentlich helfen. Wir hatten ja auch mal über Freiheit und Verantwortung, dass diesen Spannungsgrad geben, dass man bei Kindern ja genau da anfängt oder Jugendlichen dann, und beides. ja, dass man das eigentlich dann, ja, und das finde ich, also ich merke gerade richtig, dass Vertrauen irgendwie sehr mächtig ist, wenn es gepaart ist mit den richtigen Beratern, mit den richtigen, ja, Buddies, so drumherum.
Ja, genau, ne? Also ich glaube, wenn man so einen Kernpunkt nochmal rausziehen will, was wir jetzt, glaube ich, gemacht haben, ist, dass Vertrauen ist also ein dynamisches Ding, ne? Mhm. Hat was mit Beziehung zu tun, hat was mit Stabilität von Beziehung zu tun. Stabilität aber nicht im Sinne von Statik, sondern im Sinne von stabiler oder weniger stabilen Prozessen, ne, eigentlich. Mhm. Und wir haben betont, dass es ein ganz großer Faktor ist, dass Vertrauen immer zweiseitig ist. Einerseits, weil ich mich ja bei Vertrauen immer öffne, einer anderen Position, einer anderen Kraft, einer anderen Beziehungsseite, die nicht ichig ist sozusagen. Mhm. Und dass ich aber genau diesen Einfluss, der dann da entsteht, auf dem Niveau, wie er entsteht, mittragen, mitverantworten sollte. Und dass dadurch die Maßhaftigkeit und die Transformation dieser Vertrauensachse gesund ablaufen kann.
Ja, und wenn ich eine Beziehung jetzt habe und sage, okay, das soll jetzt mein Leben wirklich tendenziell lange und intensiv bereichern, dann ist es ja quasi ein Ausdruck von, ich möchte, dass diese Beziehung stabil, ne, im gesunden Maße, im Maße, ich weiß, es wird sich verändern und ja, aber diese Prozessrichtung soll stabil für mich fühlbar sein. Und dass dann auch das Vertrauen entsprechend eine Entscheidung ist, gepaart mit auch der Selbstverantwortung damit einhergehend. Aber dass ich dann nicht jetzt permanent auch mit so einem Misstrauen reingehe, oh Gott, jetzt ist mein Partner, meine Partnerin zu spät nach Hause gekommen oder ist sie heute mal komisch drauf oder guckt mich heute schief an oder so. Dass ich nicht zu schnell, also nicht zu nah an der Grenze Zweifel und Misstrauen im Alltag drin bin, sondern wenn ich, dass Stabilität sich auszeichnet nicht durch Nicht-Veränderbarkeit, sondern einfach nur richtungsrichtig bleibend. Und das bezieht ja den Wandel, dass es auch mal anders sein darf, mit ein.
Mm, ja. Und du hast ja auch beide Richtungen, ne? Also auch von der Wirkung her, ne? Du hast ja, wenn du jetzt jetzt etwas vertraust im Grunde und hast dieses Mittragen, was wir betont immer haben, dieses Mitverantworten dessen, was du da vertraust, macht es ja aber auch was mit der anderen Seite. Also indem du mitträgst, trägst du ja auch über die Brücke, nehmen wir das Bild nochmal, machst du auch was mit dem anderen Pfeiler. Also auch da gibt es ja einen Einfluss dann dadurch. Und da haben wir wieder diese Augenhöhe-Geschichte. Ne? Also Vertrauen ist also nicht so passiv, wie es klingt, sondern durch die Eigenverantwortung dessen wirkt das Vertrauen auch auf die andere Seite, auf das nicht ich. Und das ist ja nun wieder total genial. Dadurch bleibt es dann ja ein Prozess und eine Transformation und ist eben dann überhaupt nicht statisch. Ja. Mhm. Also das finde ich auch nochmal wichtig, dass man diesen andersrum Wirkungsaspekt auch noch sieht.
Ja, es ist ja eine Brücke, über die man geht. Es ist ja nicht nur eine Deko-Brücke dann da. Ja, genau. Sondern, da ich auf die andere Seite gehe, macht das ja was mit der anderen Seite. Absolut. Und dadurch verändere ich die andere Seite und dadurch baut sich ja vielleicht auch gerade erst die Brücke auf, indem man wirklich auch rübergeht. Und nicht nur, ich möchte auf meiner Seite sein. Ich habe mal gehört, Beziehungen sind wichtig. Ja, also weißt du, ich weiß das, aber bleib am Ende nur auf meinem Ufer. Und das wird ja auch nicht funktionieren. Dann wissen wir alle, dass dann die Brücken nicht, wir wissen gar nicht, ob die funktioniert, für was überhaupt. Also sie muss ja begangen werden, damit die Brücke auch ihre Funktion und ihre Form so erhält, wie es dann am Ende dann da sein soll.
Und Vertrauen ist wichtig, ne? Also Vertrauen ist einfach wichtig, weil, wie gesagt, alles ist alles in Beziehung und Vertrauen ist ein ganz wichtiger Aspekt, damit Beziehungen funktionieren können. Und im Grunde schade ich mir sehr stark selber, wenn ich sage, ach, ich vertraue keinem mehr oder so, ne, dann schade ich mir ganz doll und schade auch den anderen, weil ja auch dann mein Aspekt, mein Angebot fehlt ja auch den anderen und mir fehlt das Angebot der anderen. Ne, also es ist doppelt, man hat dann doppelt eigentlich einen Verlust gemacht.
Ich habe noch eine Frage an dich, einfach weil, wenn wir jetzt so dieses Bild hier auch gerade so zeichnen, dass wir ja ein Ufer, das andere Ufer und eine Brücke da bauen und diese Ufer stehen jeweils für Positionen, Beziehungspositionen irgendwie. Wenn jetzt diese Brücke aus Gründen nicht mehr da ist, kaputt geht oder sonst was, dann könnte ich ja denken, oh, dann ist ja meine Brücke weg. Frage an dich, einfach so für Leute, die dir zuhören, wie viele Brücken habe ich denn so? Also von meinem System aus, also wie viele Vertrauensbeziehungspositionen habe ich denn so in meinem Leben? Weil vielleicht ist es ja so, wenn eine Brücke woanders einstürzt, ist es, entweder ist es schlimm, wenn es die einzige Brücke ist, die ich habe, oder sie ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich 100 Brücken habe oder so.
Ja, naja, erstmal hat man natürlich ganz verschiedenste Brücken in unterschiedlichste Beziehungen, ne? Und wenn mal irgendwo eine Brücke wegbricht, sagt man, dann müssen auch die anderen dann in dem Moment aktiver werden. Also das ist ein einfaches Beispiel, zum Beispiel, erlebst eine Trennung, da geht ja zum Beispiel eine Brücke weg, eine Beziehung geht weg. Und dann müssten andere Beziehungen, Freunde, Familie etc. das dann mit ein bisschen tragen, ausgleichen. Das ist so ein Grundprinzip, dass man niemals eine Brücke nur hat, ne? Das ist ganz wichtig. Also, aber das andere ist noch vielleicht sogar, dass sogar die Brücke, die da wegbricht, da ist auch, es gibt ja nie eine absolute Trennung, sondern es gibt immer die Achse, dass, weil wir sagen, es gibt ja nichts objektiv, sondern nur durch Beziehung. Das heißt, es gibt auch da sogar noch eine andere Beziehung, so eine andere Brücke noch, unter der, die da weggebrochen ist. Deine Entscheidung ist nur, die ist da, so und so. Willst du jetzt diese kultivieren? Willst du die benutzen? Willst du die pflegen oder nicht? Ne? Ist ja auch okay, das nicht zu machen, aber ist sie auf jeden Fall da. Und das ist ja, was man in der, also was so der klassische, ich sag mal so, der klassische politische Aspekt im Sinne von Diplomatie, ist ja so alt wie alles, ist ja der Punkt, du hast zwei Parteien, die streiten sich, die einen sagen, ihr seid die ganz Doofen, die anderen sagen, nee, ihr seid die Doofen. Also ganz starke zwei Meinungen, die konträr, also völlig unvereinbar gegenüberstehen. Und da kommt dann der klassische Diplomat und guckt sich das beides an. Und was der macht ist, der versucht ja nicht sofort, diese Trennung zu verbinden, sondern der sagt, ich suche jetzt erstmal bei euch eine Ebene, eine Brücke, die existiert, wo ihr nicht getrennt seid. Es gibt garantiert, es gibt immer eine. Wir haben schon mal das Beispiel, ich kann ja so anti sein gegen irgendjemanden, wenn ich aber rauskriege, naja gut, aber wir haben trotzdem eine Gemeinsamkeit irgendwo auf irgendeiner Ebene, die gibt's immer. Und ich die finde und beide, die dann, weil sie ja, wenn sie Interesse haben an Konfliktlösungen, dann haben sie auch Interesse daran, irgendwie irgendwann diese Ebene anzuerkennen, habe ich eine Nichttrennung, habe ich eine Beziehung schon gefunden. Und jetzt passiert das Wunder wieder der Natur, dass indem diese Yin und Yang, ne, also eben diese Nichttrennung aktiviert wird, wahrnehmbar gemacht wird, sichtbar gemacht wird, beginnt die Trennung zu transformieren. Und dadurch, das meinen wir mit, ne, Yang transformiert Yin. Also, ich muss dazu aber diese Nichttrennung sichtbar machen und dann fängt sich automatisch an, die Trennung zu transformieren.
Das heißt für uns, wenn ich einen Vertrauensbruch, einen Brückenbruch irgendwie habe, ist der erstens gar nicht so absolut, wie wir es denn vielleicht denken. In dem Moment, wo wir es impulsiv fühlen oder so, mag das vielleicht so sein, aber vielleicht mit eine Nacht drüber schlafen oder wie auch immer, komme ich vielleicht dazu, dass ja, das gar nicht so absolut da ist. Und wenn ich dann quasi das wieder aufbauen möchte, gibt es sowohl das Aufbauen, aber auch eine Ebene, die schon da ist.
Ja, aber du darfst auch, die, wenn du da sagst, was aufbauen, du darfst auch dieses Beziehungsniveau neu definieren. Also es muss gar nicht so sein wie vorher. Du kannst auch sagen, ja, also mit diesen Leuten möchte ich eigentlich jetzt weniger abhängen. Und das ist auch keine absolute Sache dann wieder, hast du gerade gesagt. Aber es ist trotzdem eine neue Positionierung, dass du einfach sagst, wenn ich die treffe, ja, okay, dann sage ich Hallo oder sonst was. Aber ich möchte mit denen nicht jetzt mehr irgendwas machen. Das ist auch okay. Also es darf auch Positionierung sich verändern, solange ich philosophisch verstehe, dass es nichts Absolutes.
Ja.
Dann ist es irgendwie gesund.
Spannend. Ich glaube, wir könnten noch weitermachen, ne? Also noch mehr, also ich glaube, Beispiel habe ich gerade auch richtig gemerkt, machen irgendwie Spaß, da könnten wir noch mehr bringen, wie man das in Freundschaften macht, wie man das irgendwie noch mal mehr im Kung-Fu-Kontext hat. Ich merke also, ich halte das Buch jetzt nicht nochmal vor die Kamera, aber Vertrauen ist so wichtig, dass es ja in den klassischen Kampfkunsttugenden auch mit drin ist. Und das war ja eine Absicht in dem Buch, wo ich einfach einen gefühlten Zugang zu diesem Thema habe. Und dann gibt es eben auch ein Kapitel, wo es um Vertrauen irgendwie geht. Ne? Was ist, wenn der Zweifel kommt irgendwie? Und da passiert genau das, ohne jetzt das genau vorwegzunehmen. Aber was ist, wenn der Stil, den man da trainiert, angezweifelt wird? Genau, was ist, wenn man merkt, okay, andere Stile machen das viel härter, viel echter, viel krasser irgendwie so, ne?
Ja, und dann muss ich erstmal rausfinden, sind wir wieder da, was ist eigentlich meine Philosophie? Was will ich eigentlich, was ist meine Absicht? Und dann kann ich erst feststellen, ob die Methode, die ich gerade versuche, richtig ist. Und wenn du zweifelst, können wir jetzt vielleicht als so letztes Sprüchlein sagen, wenn du zweifelst, könnte man sagen, dann aktiviere deine Selbstverantwortung in dieser Beziehung, worüber du gerade zweifelst. Und indem du das aktivierst, kommst du zu einer Handlung.
Ja.
Aktiviere die Selbstverantwortung
in der Beziehung. Das ist die, du hast vom Mittragen, das ist die tragende Kraft dahinter. Das ist das, was Vertrauen lebendig macht und dich nicht zu sehr in Abhängigkeit bringt irgendwie.
Ja.
Aber was auch die Abhängigkeit im gesunden Maße auch aufbauen kann.
Also, gesunden Maße, Beziehung.
Genau. Also angenommen, ich möchte dir jetzt als Lehrer, und das tue ich ja auch, ich vertraue dir ja, ne? Also ich frage dich da um Rat oder zeige dir eine Technik und frage dich dort. Das heißt, ich möchte dieses Vertrauen ja auch stärken oder auch mit aufbauen, aber auf gesunder Ebene, dass ich eben genau erstens weiß, Vertrauen, Misstrauen, plus Selbstverantwortung mit der Orientierung hin zu vertrauen. Also damit bin ich ja dann quasi auf einem gesunden Weg.
Ja, und diese, wenn du zum Beispiel, du fragst mich was und vertraust mir, gleichzeitig sollte meine Antwort aber deine Eigenverantwortung in diesem Kontext eher stärken und nicht mindern.
Ja.
Und das ist bei dir genauso, wenn deine Schüler dich was fragen, musst du gucken, beantwortet ist, wie du das bearbeitest, damit umgehst, stärkt es diese Verantwortungsfähigkeit der Person oder mindert die das? Und dann, glaube ich, versuchen wir schon irgendwie das ganz gut zu machen. So, ne?
Total. Und wenn man das jetzt übertragen kann für sich und seine Erziehung, seine Beziehungen, ich glaube, dann ist es auf einem sehr starken Niveau. Wenn man das so sehen und auch dann nicht nur im Kopf hat, sondern auch wirklich so gut wie möglich halt einfach in die Bahn kriegt.
Ja, genau. Ja, und das macht auch Freude, finde ich. Und das haben wir neulich gerade hier gesagt. Wir haben auch gesagt, wenn man Beziehungsqualität haben will, auf einem hohen Niveau, ist es auch anstrengend. Ne? Das ist wie mit Liegestützen. Ist halt anstrengend. Ich kann nicht einfach sagen, das ist halt so. Aber es geht halt nicht um die Anstrengung, es geht um die Qualität dabei.
Ne? Und die Ausrichtung.
Ja,
und dieses Wofür, ne? Einbetten in. Ja, spannend.
Schön. Danke, Felix. Das war ein schönes Gespräch heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Und wenn da irgendwelche Sachen zu sind, freuen wir uns natürlich immer über Reaktionen und Kommentare. Und ansonsten sage ich danke an alle Zuhörer, danke an dich, Felix, und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich drauf. Bis dann.
Tschüss.